Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und zeitgenössischer Lyrik aus Japan. Davon wissen wir in Deutschland herzlich wenig, aber nicht aus Ignoranz, sondern hauptsächlich, weil diese Literatur kaum publiziert ist. Und das hat Gründe, wie jetzt die Schriftstellerin Yoko Tawada und Marion Poschmann erläutern in einer neuen Anthologie japanischer Dichtung der Gegenwart, die beide herausgegeben und mit prominenten deutschen Lyrikerinnen und Lyrikern zusammen übersetzt haben. Wir schauen ins Buch und auf die interessante Entstehung mit Yoko Tawada und Marion Poschmann. Sie sind unsere Gäste hier in der Lesart. Seien Sie willkommen. Seid doch unbesorgt. Auch die Blätter fallen ohne Murren ab. Habt keine Angst vorm Sterben. Das ist mein Lieblings-Haiku. 17 Silben, traditionell. Und damit hat es sich auch schon, wenn man mich fragt, was ich über japanische Dichtung weiß. Bessere Kenner erzählen noch vom Tanka, dem größeren Bruder des Haiku mit 31 Silben. Das sind die klassischen Muster. Aber was ist mit der japanischen Dichtung der Gegenwart? Auf diese Frage werden uns nun eine japanische und eine deutsche Schriftstellerin antworten. Yoko Tawada und Marion Poschmann haben beide eine Anthologie moderner japanischer Lyrik herausgegeben. Beide haben übersetzt eine raffinierte Grenze aus Licht. Das ist der Titel. Und jetzt in einem Studio in München sind wir verbunden mit beiden. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Yoko Tawada.
Guten Morgen.
Und ebenfalls hallo und willkommen Marion Poschmann.
Guten Morgen.
Sie, Frau Poschmann, waren die treibende Kraft bei diesem Projekt. Sie haben es initiiert. Wie kamen Sie dazu? Was war der Anlass?
Der Anlass liegt schon etwas länger zurück. Ich war 2014 für 3 Monate in Japan. Ich hatte ein Stipendium im Goethe-Institut Kyoto und ich wollte mich in dieser Zeit gerne mit japanischer Dichtung beschäftigen. Ich bin ja selbst Lyrikerin und mich hätte sehr interessiert, was die Dichter in meinem Alter in Japan eigentlich schreiben. Es war aber in der ganzen Zeit, in den 3 Monaten, nichts aufzutreiben, was ich hätte lesen können. Es gab anscheinend keine Übersetzung. Ich wäre auch gern zu einer Veranstaltung gegangen, aber niemand wusste etwas in Japan. Man konnte mir nur die Klassiker nahelegen, Basho, die Haikus, und von der Gegenwartsdichtung war keine Spur zu finden. Zurück in Deutschland habe ich dann auch mit verschiedenen literarischen Institutionen gesprochen und da habe ich dieselbe Erfahrung gemacht. Niemand hatte irgendeine Art von Ahnung von japanischer Gegenwartsdichtung. Das war ganz seltsam, denn es wird eigentlich viel ins Deutsche übersetzt, internationale Lyrik weltweit. Und das habe ich dann eine Weile verfolgt und schließlich traf ich dann Yoko Tawada, die wahrscheinlich die beste Kennerin der japanischen Lyrik ist, die wir in Deutschland haben. Also das war ein Glücksfall und wir haben uns dann zusammengeschlossen zu diesem Projekt. Die Mainzer Akademie für Wissenschaften und Literatur hat uns finanziell und auch praktisch dann dabei unterstützt, dass ein ganzes Buch entstehen konnte.
Marion Poschmann, Sie sitzen beide zusammen in einem Studio in München und Ihr Mikrofon klingt irgendwie nicht so richtig gut. Vielleicht teilen Sie sich am besten das mit Yoko Tawada. Sie haben das Nachwort verfasst, Frau Poschmann, mit übersetzt. Dazu kommen wir gleich. Sie, Frau Tawada, leiten den... Genau, kruschel, kruschel, jetzt kommen Sie wahrscheinlich eher zusammen. Sie, Frau Tawada, Sie leiten den Band ein, haben sich ja gern von Marion Poschmann anstiften lassen. Es soll dabei auch eine Gottheit namens Sozo Rogami eine Rolle gespielt haben, von der Sie sogar besessen gewesen seien. Wer ist denn Sozo Rogami? Was ist denn da geschehen mit Ihnen?
Sozo Rogami wird ausgesprochen und das ist die Gottheit von Fernweh. Nicht Heimweh, sondern Fernweh. Und ich habe immer Fernweh natürlich nach der Ferne, aber aus der Ferne Sprache und Wörter zu holen, also Übersetzung. Und es wird viel übersetzt, auch aus dem Japanischen, Prosa meistens, aber Gedichte sind sehr fern. Und als Marion Poschmann mich gefragt hat, dachte ich, so aus so einer Fern, also lyrische Sprache kann man vielleicht doch nicht herholen, selbst wenn diese Gottheit uns hilft.
Aber Frau Tawada, Frau Poschmann hat es ja schon angesprochen, was sind denn die Gründe dafür, dass diese zeitgenössische Generation japanischer Dichtung so wenig bekannt ist und kaum nach außen dringt?
Weil das sehr schwierig ist, sie zu übersetzen. Sie sind wenn man danach nachfragt, welche Themen das sind, welche, wer macht jetzt wo, was, ja, ganz konkret, was passiert im Gedicht. In vielen Gedichten ist es nicht greifbar. Sie versuchen einerseits etwas zu fangen, was sprachlich sehr schwer zu fangen sind, und andererseits spielen sie mit dem äußersten, sehr mutigen Mittel, also experimentell im weitesten Sinne und vielfältig. Und deshalb ist noch niemand dazu gekommen, vielleicht sich Zeit zu nehmen, sie zu übersetzen.
Es sind nun 20 Lyrikerinnen und Lyriker, die Sie hier versammeln. Nach welchen Kriterien haben Sie das denn jetzt ausgewählt?
Erstmal die Generation Marion Poschmann und Junger, weil alles andere wurden mehr oder weniger schon übersetzt. Deshalb haben wir sozusagen junge, ja, also Dichter, die in den 80er und 90er Jahren geboren sind, zum Teil auch in den 70er Jahren geboren sind, übersetzt.
Es sind nun sehr arrivierte deutsche Namen, die mit übersetzt und mit übertragen haben. Monika Rink ist dabei, Marcel Bayer, Ulf Stolterfurt, Ursula Krechel, Jan Wagner und etliche andere. Und auch Sie, Marion Poschmann, erklären Sie uns mal das Prinzip, wie das vor sich ging. Niemand von Ihnen spricht ja Japanisch.
Tatsächlich, das war die große Herausforderung. Wir, bis auf eine Dichterin, sprechen kein Japanisch, und deswegen waren wir auf Fachleute angewiesen. Wir haben uns dann mit mehreren Japanologen zusammengetan. Yoko Tawada und diese Fachleute haben dann Rohübersetzungen der Gedichte angefertigt, und dann haben wir überlegt, welcher der deutschsprachigen Dichter, Dichterin könnte zu einem japanischen Autor passen, und haben dann denjenigen, diejenige, die wir geeignet fanden, gebeten, aus diesen Rohfassungen dann ein richtiges Gedicht zu erstellen. Mhm.
Eine Dichterin, die Sie dann übersetzt haben, nennen Sie, Frau Tawada, besonders schwierig. Sie wollten dieses Buch sogar wieder zurück ins Regal stellen. Fujiwara Akiko heißt sie. Was war denn hier so die besondere Herausforderung?
Frau Tawada? Ja, achso. Ja, das Problem war, oder ist das ist kein Problem. Man soll einfach diese Gedichte lesen, aber an vielen Stellen weiß man nicht, wer macht was jetzt und wo ist das, worum geht es, ja. Aber es gibt ja auch Präzision in der Sprache, die jenseits von wer wo was zu tun hat. Und das ist sehr spannend in ihrer Dichtung.
Sie haben es nun übertragen. Das Gedicht geht über mehrere Seiten. Wir wollen den Anfang hören. Und Frau Tawada liest uns die ersten Zeilen auf Japanisch vor. Das haben wir uns so ausgedacht, dass wir mal einen Klang haben. Und dann kommt Frau Poschmann mit der deutschen Übersetzung. Jetzt also Japanisch. Fujiwara Akiko. von Yoko Tawada.
口ごもり、かけがえのない名前を懸命に叩きながら、ムームー墓地を出発する青い杖の子供、天井は丸く、ここからは中心があるぞと望め、発音の練習をしながら接続を待っている。
Und jetzt Frau Poschmann.
Ein Kind mit einem blauen Stock fährt ab von dort, dort, hier. Den unersetzbaren Namen, den es nicht aussprechen kann, nachdrücklich pocht es ihn. Die Himmelskuppel ist rund, und an diesem Punkt besteht doch darauf, dass es das Zentrum des Universums gibt. Ich übe die Aussprache, warte auf eine Verbindung. In meiner Tasche verpasste Anrufe, doch auch dieser maßlos weiter wachsende Baum samt Blättern. Ich will mich dem Befehl des Seglers anvertrauen. Bevor ich wehmütig den Brief zusammenfalte, spähst du besorgt in ihn hinein. Ich hebe den Blick. Beim Wort Kokoro, Herz, das ich auswendig lernte und aussprechen wollte, habe ich die Reihenfolge der O's vertauscht. Ich sammle bunte Blätter, ich laufe und laufe, der Erde nahe zu kommen. Solange ich geleitet werde vom Klang, so lang wie mein Schritt, lasse ich Licht auf Licht leuchten, folge der Sehkraft.
Verse moderner japanischer Lyrik. Danke, Marion Poschmann. Erzählen Sie uns, wie genau das zuging und wie das war mit dieser Übertragung, also mit der ganz praktischen Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftler. Wie ging das zusammen? Also er hat erstmal oder sie hat erstmal eine Rohübersetzung angefertigt und Sie haben dann daraus dann Lyrik gemacht?
Ja, das war jedenfalls das Ziel. Ich glaube, bei diesem Gedicht handelt es sich um eines tatsächlich der schwierigsten in dieser Sammlung. Es ist ein Gedicht, das nicht von einer erkennbaren Sinnstruktur lebt, sondern aus surrealen Bildern zusammengesetzt ist. Und ich hatte diese Rohfassung und habe erstmal nichts verstanden. Dann hatte ich die Gelegenheit nachzufragen, wie sich einzelne Zeilen zueinander verhalten. Und dann ja war meine Aufgabe, aus diesen verschiedenen, teils wirklich unverständlichen Fragmenten dann ein Gebilde zu machen, das in sich eine Geschlossenheit, eine lyrische Form aufweist. Mhm. Und es gibt dann verschiedene Motive, die sich wiederholen. Der blaue Stock, der am Anfang genannt ist, der kommt immer wieder vor und nach erkennt man dann, was so ein Gedicht zusammenhält.
Dieses Gedicht nun, Frau Tawada, klingt sehr poetisch, metaphorisch, surreal, wie Frau Poschmann gerade auch gesagt hat. Dann blitzt aber auch so moderne Realität hinein. In meiner Tasche verpasste Anrufe, ne, das Handy also. Mit welchen Themen, Komplexen beschäftigen sich denn die Dichterinnen und Dichter der zeitgenössischen der Dichtung?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es ist wirklich vielfältig. Aber vielleicht viele verbinden auch das Alte mit dem Neuen oder Modernen. Zum Beispiel das Fukushima und Tsunami, dieses Erdbeben 2011 ist ja, was neuerdings passiert ist. Aber es gibt Dichter, die in Verbindung mit der alten Sprache, altjapanisch, also früher hatte die Sprache unter anderem Funktion, mit Göttern und Toten zu kommunizieren. Und diese Funktion der Sprache wird wieder aktiviert und in dieser Art dieses Thema anzusprechen. Oder es gibt auch Gedichte, bei denen spürt man zuerst nur Emotion, Wut oder Unruhe und sonst sowas. Und die Emotion kommt sehr direkt, aber was passiert ist, kann man nicht zusammenfassen. Aber zum Teil liegt vielleicht traumatische Erfahrungen, persönliche Erfahrungen dahinter. Mhm. Und
In dem Zusammenhang, Frau Tawada, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, da ist ein sehr interessanter Gegensatz, den Sie da markieren. Und zwar schreiben Sie, in Deutschland sind die drei Buchstaben I, C und H für die Verwirklichung der individuellen Freiheit unentbehrlich. Also ICH, das Ich, das Reale wie das Lyrische. In der japanischen Dichtung dagegen wolle man dieses Ich, wörtlich so sagen Sie, loswerden. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, also persönliche Erfahrung, Wut, Betroffenheit, jetzt in diesem Fall mit Fukushima. Ja. Wie ist das zu verstehen, dass ich loswerden?
Ja. Man ist zwar persönlich, aber in dem Moment, wenn man dann ich sagt, ja, ich habe das erfahren, ich denke, dann ist das dieses Ich schon übernimmt eine Rolle in der Gesellschaft. Ich spreche als ich über meine Erfahrung. Nicht so, sondern die Lyrik geht ganz anders mit diesen Erinnerungen um. Und das ist dann erstmal Ichlosigkeit, also die Grenze zwischen ich und den anderen, zwischen ich und dem anderen Lebewesen oder Natur, vergessen oder eine Grenze aus Licht gezogen, nicht keine Mauer. Und das ist der Anfang, das ist der Ansatz, wie die Lyrik über diese Themen sprechen.
Mhm. Jedenfalls ist ein faszinierendes Buch nun entstanden. Es ist nicht nur Klang und Ton, sondern auch Bild, muss man hier mal erwähnen. Immer wieder eingestreut sind die japanischen Schriftzeichen. Und Sie erklären das, Frau Tawada, dass das Schriftbild von oben nach unten auch eine entscheidende Rolle spielt. Wie nehmen Sie jetzt nun beide dieses Buch in die Hand? Bei Ihnen, Frau Tawada, könnte ich mir vorstellen, dass Sie vielleicht seufzen, ach, was wohl fehlt alles vom ganzen Umfang einer solchen Arbeit, macht sich unser eins ja gar keinen Begriff. Sind Sie zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich denke sowieso nicht, dass durch die Übersetzung etwas verloren geht, sondern es gewinnt etwas. Das ist natürlich einfach zu sagen, ja, da fehlen die schönen japanischen Schriftzeichen. Aber für mich, also durch die Übersetzung haben wir das Alphabet gewonnen. Und das ist doch wunderbar, dass nur durch mit 30 Buchstaben oder was weiß ich, ungefähr 30, ja, ja. Das, was, wofür Japaner 3000 Schriftzeichen brauchte, jetzt ausgedruckt wird in dieser Anthologie. Das ist doch ein Zauber.
Diese Relation habe ich mir noch gar nicht so klar gemacht, von 30 auf 3000. Steve, Frau Poschmann, was war es für Sie als Schriftstellerin, als Lyrikerin hier für eine Erfahrung? Das muss doch sehr außergewöhnlich gewesen sein, oder?
Ja, tatsächlich. Wenn man sich so intensiv mit Gedichten beschäftigt, dann verinnerlicht man sie ja ganz anders, als wenn man sie in einem Buch nur liest. Und die japanischen Dichter sind tatsächlich besonders radikal. Sie muten dem Leser einiges zu und das empfinde ich als sehr befreiend. Es eröffnet einen frischen Blick auf die Welt und ich finde, es ist eine Bereicherung, auch für mich persönlich, bei meiner Arbeit ein Ansporn zu größerer Unkonventionalität.
Marion Poschmann, Yoko Tawada, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Dankeschön.
Danke.
Und Dank auch für dieses Buch. Eine raffinierte Grenze aus Licht, japanische Dichtung der Gegenwart, jetzt im Waldstein Verlag veröffentlicht mit 208 Seiten für 22 Euro.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin der René Vogelmann. Ich komme aus Wien. Ich mache gerade Urlaub in Rom und wir machen eine Tour durch ganz Italien. Und ich lese momentan das Buch von Wiglaf Droste, Die schwierigen Jahre ab 33. Das sind seine gesammelten Werke. Da geht es um verschiedenste Beobachtungen, die er gemacht hat in seinem Leben. Er ist vor 5 Jahren oder so ist er gestorben. Und ja, es ist super witzig und total schwarzer Humor, kann man sagen. Also es ist einfach ein Wortjongleur, würde ich sagen. Seine gesammelten Werke, also es ist ein recht dickes Buch. Kann man gut lesen, weil es Kurzgeschichten sind und dann kann man wieder mal eine Geschichte lesen. Und man muss es nicht in einem durchlesen. Man kann auch mal eine Geschichte überspringen oder so. Für einen Urlaub eigentlich ganz angenehm, wenn man am Reisen ist.
In Rom treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker und auch René Vogelmann macht gerade dort Urlaub und hat die schweren Jahre ab 33 dabei. Den Band von Wiglaf Droste, Gott hab ihn selig, den herrlichen Satiriker in der Edition Tiamat ist das Buch herausgekommen, lange her. Das Taschenbuch ist derzeit nur noch antiquarisch zu haben, aber als Download für 11 Euro ist es erhältlich.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da schauen wir in ein allseits gefeiertes Jugendbuch, das nach wenigen Wochen bereits in die dritte Auflage gegangen ist. Das heißt schlicht Weil, geschrieben von Martin Muser, Autor schon mehrerer erfolgreicher Bücher für Kinder und Jugendliche. Ein Krimi, ein Thriller soll es jetzt sein und bei folgenden Zeilen im Klappentext, da ist mir schon ganz anders geworden. Achtung, Manuel hat versucht zu vermitteln, Selin hat versucht sich zu wehren. Knut hat versucht, den Fehler zu korrigieren. Philipp hat versucht, Hilfe zu holen. Esther hat versucht zu fliehen. Vergeblich. Puh, im Studio ist unsere Spezialistin für die Jugendliteratur, Kim Kindermann. Hallo Kim.
Hallo.
Ja, wo sind wir denn da? Was zur Hölle ist da los?
Krass ist da was los, muss man sagen. Auf knapp 130 Seiten nur entwirft Martin Muser hier wirklich ein Schreckensszenario, das eigentlich erstmal ganz arglos anfängt. Die 5 Freunde, die Sie da eben namentlich genannt haben, die wollen nämlich eigentlich auf dem Ferienhaus von Esthers Eltern fürs Abi lernen. Sie fahren mit dem VW-Bus hin, sind so ganz gut gelaunt. Und dann nehmen sie aber auf dem Weg so ein bisschen unfreiwillig eigentlich, also so eine spontane Entscheidung des Fahrenden, nehmen sie einen Tramper mit. Und der Typ entpuppt sich aber schon ziemlich schnell als unsympathisch. Er klopft dumme Sprüche, ist auch ein bisschen ungepflegt. Dann macht er so eine Trinkdose auf, versaut den Sitz vom Bus. Also die finden ihn alle dann so ein bisschen blöd und ärgern sich, dass sie das gemacht haben. Und als er dann aber auch noch anfängt, Philipp rassistisch zu beleidigen, da beschließen sie dann nach einer Rast auf einer Tankstelle, sagen sie dann, nee, der ist auf dem Klo, der Anhalter, und dann sagen sie, komm, wir hauen jetzt schnell ab, wir fahren ohne den weiter. Und das machen sie auch. Das Problem ist aber, die Tasche des Anhalters, die ist im Bus geblieben und das merken sie dann. Und dann gucken sie rein in die Tasche und sehen, ah, da sind Tabletten drin, wofür die sind, das wissen sie nicht, kümmert sie aber auch nicht so richtig, denn nach einer kurzen Diskussion schmeißen sie die Tasche aus dem fahrenden Auto und düsen in ihr Ferienhaus, denken alles gut, haben noch so ein bisschen schlechtes Gewissen, reden auch noch ein paar Mal dafür drüber. Und dann am nächsten Morgen 7 klopft es an der Tür und Liam, der Anhalter, steht vor der Tür, Aber nicht alleine, seine zwei Brüder sind dabei, Arne und Henk. Und über Letzteren heißt es, dass er quälen kann. Das hat er früh gemerkt.
Oh Gott, und dann übernehmen die da anscheinend die Herrschaft. Klingt ja super gruselig.
Ja, super gruselig. Also ich muss sagen, ich hatte auch stellenweise richtig Herzklopfen, weil dann irgendwann die Fantasie natürlich auch so durchgeht. Aber tatsächlich, was es ist, meisterhaft blättert Martin Muser hier wirklich so ein Kammerspiel des Grauens auf. Wie gesagt, das ist ein ganz kleines Buch, 4 Kapitel lang. Er stellt nicht nur jede seiner Figuren ganz detailliert vor, er nimmt nicht nur so mit in das Innenleben, was sie mögen, wo sie stehen, was ihre Schwächen sind, sondern angesichts der Gewalt, die da plötzlich über diese 5 jungen Menschen hineinbricht, müssen die sich dann auch fragen, wie weit gehen wir denn selbst, um uns zu verteidigen? Wie tief ist unsere Freundschaft, unsere Liebe, denn da sind auch Liebespaare unter den 5. Und wie Muser das macht, das ist eindrücklich, das ist beklemmend, denn entwirft ja einerseits so ein Soziogramm, also einerseits eben diese gut behüteten Mittel- und Oberschicht-Kids, die so glauben, sie wissen im Leben gut Bescheid, sie sind liberal, sie sind gewaltfrei groß geworden, sie leben vegan, sie wollen die Welt retten. Und dann eben auf der anderen Seite diese 3 Brüder, die sozial verwahrlost sind, gewaltbereit. Und diese 2 Welten, die knallen jetzt hier aufeinander. Und dann ist Henk, so brutal er ist, der stürzt die Gruppe dann in eine Diskussion über das Böse. Und er fragt, ist das jetzt vererbt? Sind nur wir so, weil wir so groß geworden sind? Wie ist es denn bei euch? Und indem er sie immer mehr drangsaliert, werden sie ja selbst an ihre eigenen Grenzen geschoben und müssen lernen, bin ich nicht vielleicht auch selber böse?
Also ich ertrage sowas ehrlich gesagt ganz schlecht, so diese Versuchsanordnung, in dem einem gezeigt wird, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist. Auch im Film, ich kann mir das eigentlich nicht angucken, aber es hört sich so an, Kim, dass es jetzt nicht nur ein Buch ist, nur zum Gänsehaut und Gruseln, sondern auch zum, ja, eine philosophische Spekulation.
Genau, es geht auch um Philosophie. Die haben im Abi das Fach Ethik, die haben also auch Ethikbücher dabei und dann durchzieht der Autor das immer wieder mit Zitaten von Kant etwa, wo eben gesagt wird, das Böse ist eine Möglichkeit der menschlichen Freiheit, entgegen den objektiven Gesetzen der Sittlichkeit zu handeln. Und das ist natürlich ein Wahnsinnssatz und darüber zu reden ist schon alleine, sich Gedanken zu machen, das ist ja schon, das sprengt ja auch hier den Rahmen. Was aber noch ganz interessant ist, er hat nicht nur diese Protagonisten im Haus, es gibt noch den Nachbarn im Ferienhaus, Günther Hanecker. Ist ein gescheiterter Oboist, lebt zurückgezogen. Und der beobachtet jetzt das Drama von außen. Er ist so einer, der ist ein Eigenbrötler, der stört sich an diesen Nachbarn schon immer. Er erlebt alles als Angriff auf sich selbst. Und Hanikas Rolle, die fand ich fast zum Schluss die gruseligste, denn er bekommt wirklich alles mit, die Schreie, die Notrufe. Und er entscheidet sich, nichts zu tun. Und im Buch heißt es, er genießt es einfach, sie zu ignorieren.
Ja. Ich meine, ich würde mir da lieber Arnold Schwarzenegger in seinen besten Tagen irgendwie als Nachbar wünschen. Kim, in einigen Kritiken, die ich gelesen habe, wird das Buch sogar dringend als Klassenlektüre in der Schule empfohlen. Schließt du dich da an?
Ja, weil das ist ja nicht nur mega gruselig, dieses Buch. Das hält einen ja im Bann, weil man fragt sich ja, wie geht es aus? Was kann gehen? Wie reagiere ich in so einer Grenzerfahrung? Und das, wie das erreicht wird, ist ziemlich genial. Dann ist es nämlich an einer Stelle, kommt es so weit, dass die 5 denken, sie können sich freikaufen von diesen 5 Männern. Und dass sie das auch denken, das ist alleine schon wieder so ein großes Thema. Und das Buch, das wimmelt wirklich von Themen, die man wahnsinnig gut mit jungen Menschen diskutieren kann und soll. Also, weil nämlich, das muss ich an dieser Stelle auch noch sagen, wie es endet, die Gewalt, die so abrupt über sie einbricht, die endet auch plötzlich und zwar überraschend und aus einer Geste der Liebe. Und das ist der Hammer.
Weil der Jugendthriller von Martin Muser, jetzt im Carlsen Verlag erschienen. 128 Seiten, kosten 13 Euro. Kim Kindermann hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank und Ihre Besprechung. Lesen hören Sie in Ruhe nach im Netz mit allem anderen Literarischen aus der Lesart. Hier.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Katja Oskamp. Ich bin Schriftstellerin und habe Romane veröffentlicht. Zuletzt den Roman Hellersdorfer Perle. Es war im Jahr 1987, ich war zarte 17 Jahre alt und es waren die letzten Jahre der DDR. Ich kam aus einem wohlbehüteten, ziemlich staatsnahen Elternhaus und auf meinen jugendlichen Streifzügen geriet ich zufällig in die Dissidentenszene des Prenzlauer Bergs in Berlin, die ja inzwischen auch berühmt und viel beschrieben ist. Das Ganze hatte weniger mit meiner politischen Einstellung zu tun. Es war eher eine hormonelle Entscheidung, denn man ist ja in diesen Jahren doch etwas abenteuerlustig und vielleicht sogar liebestoll. Also war ich. In dieser Dissidentenszene verknallte ich mich unsterblich in einen sehr schönen Dissidenten, der den Wehrdienst verweigert hatte und überhaupt sein Ding machte und insgesamt viel sexier war als alle Parteigenossen, die ich bis dahin so kennengelernt hatte. Er war ein Draufgänger und ein Genießer und ich war sehr verliebt in ihn. Eines Tages gab er mir ein Buch zu lesen. Der Schutzumschlag war abgelöst und es war in Zeitungspapier eingewickelt. Es war die heißeste Schmuggelware, die ich je bekommen hatte. Das Buch war in der DDR verboten. Es stammte von Milan Kundera und hieß »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«. Dieses Buch verschlang ich mit 17 Jahren wie alles, was ich von dem schönen Dissidenten ergattern konnte. Und ich suchte nach geheimen Liebesbotschaften, die ich natürlich auch in dem Buch fand. Es war die aufregende Liebesgeschichte zwischen Tomasz und Theresa. Und der Tomasz, der Hauptheld in diesem Buch, kam mir natürlich genauso vor wie mein schöner Dissident. Und ich selber fühlte mich auch ein bisschen wie die kleine Theresa. Der schöne Dissident hatte wirklich einiges gemein mit dem Helden des Buchs. Er hatte auch ein sehr wechselhaftes und vielfältiges Liebesleben. Er verlieh das Buch nicht nur an mich, sondern auch an andere Frauen und nicht nur das. Ich war sehr traurig, verlor ihn dann irgendwann aus den Augen. Und viele, viele Jahre später, als ich das Buch inzwischen ordnungsgemäß im Laden kaufen konnte, habe ich es gekauft und nochmal gelesen und war wirklich sehr erstaunt, dass auch mit einem etwas kühleren Kopf ich das Buch sehr gut fand und es mir sehr gut gefallen hat und ich es eigentlich wahrscheinlich auch noch besser verstanden habe als damals. Ich konnte plötzlich auch erkennen, dass es nicht nur Liebesszenen darin gab, sondern auch philosophische Einlassungen und dass ich es hier mit einem äußerst talentierten und großartigen Erzähler zu tun hatte, der gewissermaßen die erotische Biografie mit der politischen zu verbinden verstand. Seither zählt dieses Buch Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins zu einem meiner Liebsten und ich habe ein innigliches und auch nostalgisches Verhältnis dazu.
Ein Buch ihres Lebens. Heißeste Schmuggelware in der DDR, das ist für die Schriftstellerin Katja Oskam. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, der Klassiker von Milan Kundera aus dem Jahr 1984. Er selbst hat in diesem Jahr seinen 94. Geburtstag gefeiert, der Grand Old Gentleman aus Tschechien. Und Katja Oskam übrigens, die gerade so vergnügt wie verliebt davon erzählt hat, konnte sich auch jüngst freuen für die englische Übersetzung ihres Romans Marzahn Mon Amour. Hat sie nämlich den Dublin Literary Award bekommen, ein für die englische Übersetzung. Ein ganz feiner, sehr angesehener nationaler Preis ist das. Herzlichen Glückwunsch auch von uns, Katja Oskamp.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Beobachten statt handeln und glaubhaft an der Welt verzweifeln. Das ist Fabian im gleichnamigen Roman. Die Kästner-Geschichte als Serie ist jetzt in der ZDF-Mediathek zu finden.
Was hatte er hier in dieser Stadt, in diesem verrückt gewordenen Steinbaukasten zu suchen? Blumigen Unsinn schreiben, damit die Menschheit noch mehr Zigaretten raucht als bisher.
Berlin, Anfang der 1930er Jahre. Der ernsthafte Germanist Jakob Fabian verdient sein Geld in einer Reklameabteilung.
Hier bitte unterschreiben.
Als er den prekären Job verliert, gewinnt er die Liebe.
Wie denkst du über die Treue?
Kau erst runter, bevor du so große Worte sprichst. Ich glaube, ich warte eigentlich auf die Gelegenheit zur Treue.
Dabei dachte ich bis letzte Woche, ich wäre dafür verdorben.
Das ist ja eine Liebeserklärung.
Dominik Graf verlegt den Roman nicht in die Jetztzeit, kommentiert aber zum Beispiel Kästners konservative Sicht auf Frauen durch gelungene Bildtextscheren. Fabian oder der Gang vor die Hunde mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Die vierteilige Serie, jetzt in der ZDF-Mediathek bis zum 27. September. Alles außer Anne Frank heißt eine Veranstaltung über junge jüdische Literatur in den Niederlanden und in Flandern. Heute Abend in Leipzig. Der Titel insistiert, es gibt so viel mehr jüdische Literatur als die Erzählungen über den Holocaust. Gleichzeitig sind auch die jungen Texte von den traumatischen Erlebnissen der Vorfahren geprägt. Mauritz de Brün, geboren 1984, beschäftigt sich in seinem Buch »Wie ich merkte, dass die Shoah nachts an meinem Bett steht« mit intergenerationellen Traumata. Seine Mutter, als Baby den Nachbarn anvertraut, weil die Familie deportiert wurde, hat als Erwachsene Panikattacken, die später auch den Sohn Mauritz überfallen. Schriftstellerin Jael van der Woden, 1987 geboren, wurde bekannt mit ihrem Essay »On Not Reading Anne Frank«. Heute Abend stellen die beiden AutorInnen ihre literarische Arbeit vor. Alles außer Anne Frank, 19.30 Uhr, Literaturhaus Leipzig. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, nennt Dirk Oschmann seine kritischen Reflexionen über das Verhältnis von West und Ost 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Mit seinem Buch polarisiert der Literaturwissenschaftler seit dem Erscheinen im Frühjahr die Republik. Heute Abend stellt Oschmann seine Thesen in Berlin vor. Der Osten dient dem Westen als negative Projektionsfläche, sagt Oschmann. Doch wer ist mit dem Sammelbegriff Westen gemeint? Dirk Oschmann.
Hier geht es zunächst um den öffentlichen Raum, wie er von westdeutschen Eliten, von den politischen Eliten, von den medialen Eliten bestimmt wird, auch von den wissenschaftlichen Eliten natürlich, von Historikern, Politologen, Soziologen und anderen mehr. Die haben natürlich auch die diskursive Macht.
Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Lesung und Gespräch mit Dirk Oschmann. Heute Abend um 20 Uhr im Pfefferberg Theater, Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.